Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Katja Kipping, die Bundesvorsitzende der Partei Die Linke, zugeschaltet aus dem Bundestag, dessen Mitglied Sie auch sind seit 2005. Frau Kipping, schönen guten Tag.
Einen schönen guten Tag.
Wir sprechen über die Themen des Tages. Das ist eigentlich vor allem ein Thema, die Verlängerung des Lockdowns, die Beschlüsse vom Abend, Angela Merkel und die Länderchefinnen und Chefs. Man könnte, Frau Kipping, seitdem das Gefühl haben, die wichtigste Frage für das Wohl dieses Landes ist die Frisurfrage. Vor allem Markus Söder hatte da offenbar ein tiefes Bedürfnis.
Die Entscheidung für die Friseure ist übrigens jetzt keine Einzelfallentscheidung. Sie hat auch etwas mit für den einen Hygiene, aber ich glaube auch mit Würde zu tun in diesen schwierigen Zeiten. Bisschen auch mit Würde.
Frau Kipping, wie sehr ist Ihre Würde angetastet worden in den vergangenen Wochen? Oder anders gefragt, haben Sie schon einen Friseurtermin?
Nee, habe ich noch nicht. Aber ich meine, nichts Menschliches ist mir fremd. Aber ich würde schon sagen, was uns alle mehr beschäftigen sollte als die Frage, was auf dem Kopf passiert, ist doch eher, was in den Köpfen passiert. Vor allen Dingen natürlich von Kindern und Jugendlichen in dieser Zeit. Das würde ich sagen, ist eine andere Priorität. Ansonsten habe ich das Gefühl, das Grundproblem dieses Corona-Gipfels im Kanzleramt ist mal wieder, dass sich alle auf die Frage stürzen, auf so eine Art Tauziehen, weiter so versus schnelle Lockerungen. Und in diesem Tauziehen habe ich das Gefühl, fällt vollkommen unter den Tisch, dass man es vielleicht auch anders und zwar richtig machen könnte.
Also Sie sprechen hier mit jemandem, der seit 15 Jahren nicht mehr beim Friseur war, aber seit Söder weiß ich, das ist die Gnade des frühen Haarausfalls. Und ich glaube, ich gebe Ihnen recht, es gibt in der Tat noch viel wichtigere Fragen rund um diese Beschlüsse vom Abend, die ja auch gerade im Bundestag debattiert wurden. Die wichtigsten werden wir aufgreifen. Schön, dass Sie dabei sind, egal mit welcher Frisur und wo auch immer Sie uns gerade zuhören, im Homeoffice, beim Schneespaziergang oder ganz woanders, seien Sie herzlich willkommen. Der Lockdown in Deutschland wird verlängert bis zum 7. März. Das ist der zentrale Beschluss der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten und von Bundeskanzlerin Merkel. Das ist sicher und natürlich das Detail, dass die Friseure ab 1. März wieder öffnen dürfen. Alles andere bleibt im Grunde vage. Wann die übrigen Öffnungen kommen für Kultur, für die Geschäfte, das bleibt unklar. Wann, wo die Schulen wieder aufmachen und die Kitas, das entscheidet jedes Bundesland für sich. Katja Kipping ist heute mein Gast, die Parteivorsitzende der Linken. Frau Kipping, ich will Ihnen gerne eine erste Reaktion einspielen, die wir heute Morgen von der Musikerin Dota Kehr hier im Deutschlandfunk Kultur bekommen haben, was diese Beschlüsse bei ihr auslösen.
Seit gestern schwindet mir gerade sehr der Optimismus. Also es fällt mir gerade wirklich schwer, noch mich innerlich aufzurichten und naja, diese tägliche Routine aus Üben, Gitarre üben, Gesangsübungen, was halt dazugehört, wenn man auf der Bühne stehen will, das jetzt gerade noch durchzuhalten, ist so, ja, für was?
Tja, für was? Die Musikerin Dota Kehr fragt, das hat das gefragt bei uns im Programm. Frau Kipping, können Sie das nachvollziehen?
Ja, total. Also man muss ja auch nochmal bedenken, das gibt die Kunstbranche, aber auch die Veranstaltungsbranche, die sind ja faktisch seit einem Jahr jetzt im Dauerlockdown. Und dass für einige der Lockdown schon so lange geht und zumindest für den Einzelhandel, Gaststätten und die Familien, das jetzt über mehrere Monate geht, hat natürlich auch Ursachen. Ich will mal meiner Meinung nach zwei zentralen Ursachen nennen. Also das eine ist eine Feigheit der Bundesregierung, Infektionsschutz auch wirklich am Arbeitsplatz, also in den Produktionsstätten und Frachtzentren umzusetzen. Wir bekommen immer wieder Berichte, wie also wirklich in großen Betrieben und in den Frachtzentren am Infektionsschutz geschlampt wird, obwohl übrigens gerade der Onlinehandel das Geschäft seines Lebens macht. Und da wird nichts unternommen. So. Und eine zweite Quelle, das muss man hier auch ansprechen, das ist jetzt inzwischen auch mit einer Studie belegt, dass natürlich das Agieren von Querdenken und den Corona-Verleugnern auch den Lockdown verlängert. Warum? Weil wenn sozusagen überall dazu aufgerufen wird, die Maske abzunehmen und das so in gewissen Kreisen dann richtig einsickert, erhöht das natürlich die Infektionszahlen und verlängert für uns alle den Lockdown. Also was braucht es?
Genau, das wäre die Frage. Wäre denn in dieser Runde jetzt auch mehr drin gewesen?
Na, ich finde, was längst hätte passieren müssen, ist ein, wie wir es nennen, als Linke solidarischer Lockdown. Das heißt, als allererstes muss man sicherstellen, dass niemand materiell jetzt irgendwie in Nöte fällt. Dazu haben wir Vorschläge gemacht, zum Beispiel ein Überbrückungsgeld, wo auch die Lebenshaltungskosten für Kunstschaffende drin sind und für Freischaffende. Dann und zweitens braucht es wirklich konsequenten Infektionsschutz in der Erwerbsarbeitswelt und der muss durchgesetzt werden von der Regierung. Ich beobachte aber, dass die Regierung zwar gegenüber Privathaushalten und Gastronomie und der Kunst sehr energisch vorgeht, aber gegenüber großen Betrieben sehr, sehr zurückhaltend agiert.
Okay, aber,
und so wird das nichts.
Aber Frau Kipping, wenn ich Sie da richtig verstehe, dann sagen Sie, gehen Sie eher in die Richtung zu sagen, auch die müssen jetzt noch härter rangenommen werden, wobei sich, glaube ich, viele Menschen wünschen, in der Kulturbranche, aber auch in anderen Branchen, wir werden später noch über die Schulen reden, dass wieder mehr Öffnungen drin sind. Aber würden Sie an der Stelle sagen, nein, das geht nicht?
Ich bin auch für Öffnungen so schnell wie möglich, aber es sollten dann auch nachhaltige Öffnungen sein. Und je mehr einerseits Corona-Leugner in gewissen Kreisen den Alltag bestimmen und je feiger die Regierung gegenüber den Frachtzentren und den Großbetrieben ist, umso länger wird der Lockdown für den Rest von uns allen dauern. Oder es kommt zu einer Öffnung, die dann schnell wieder sozusagen in den dritten Lockdown mündet. Weil das, ich hatte jetzt übrigens die letzten Tage ein echtes Déjà-vu. Ich habe mich total erinnert gefühlt an die Debatten, die wir am Ende des ersten Lockdowns hatten. Mhm. Damals haben wir alle ja im Alltag mit enormen Einschnitten große Fortschritte erzielt beim Eindämmen der Infektionszahlen. Dann gab es eine Öffnung, die war planlos, nicht durchdacht von der Regierung. Und das führte, wie ich schon prognostiziert hatte, dann direkt in den zweiten Lockdown mit enormen sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen.
Frau Kipping, ich muss dann jetzt mal kurz parteipolitisch werden. Ich glaube, einer derjenigen, der damals ganz ordentlich gedrängt hat, schon wieder zu öffnen, war Ihr Parteifreund und Ministerpräsident von Thüringen, Bodo Ramelow. Er hat sich ja auch dann entschuldigt öffentlich und hat gesagt, na, hätte ich mal lieber auf die Mahner und Warner gehört. Also insofern.
Nee, das stimmt. Aber ich meine, das stimmt. Da habe ich ja auch einen Dissens. Ich habe ja anders als Bodo Ramelow da öffentlich publiziert und gesagt, was wir jetzt verhindern müssen, ist so eine Art Jojo-Effekt aus Lockdown-Lockerung, Lockdown-Lockerung. Das ist volkswirtschaftlich noch verheerender. Und was zu der Stärke von Bodo Ramelow gehört, dass er ja öffentlich eingeräumt hat, einen Fehler gemacht. So haben andere wie Armin Laschet aus NRW oder Christian Lindner von der FDP, die damals als allererste quasi vorangegangen sind bei dem Ruf nach schnellen, planlosen Öffnungen, die haben bis heute nicht ihre Fehler eingeräumt.
Es ist ja eine Frage auch der politischen Versprechen und der Perspektiven, die man aufzeichnet. Die Bundeskanzlerin hat im Dezember noch in der Regierungserklärung gesagt, auch eben nach der großen Runde mit den Ministerpräsidenten. Das Ziel heißt runter auf 50 Fälle pro 100.000 Einwohner in 7 Tagen, die berühmte 50er-Inzidenz. Jetzt sehen wir, diese Zahl ist auf einmal bei 35. Also 35 ist das neue 50. Es gibt ja nicht wenige, die sagen, ihr passt diesen Wert an, möglicherweise nach irgendwelchen Kriterien, aber auf jeden Fall ist es wie die Mohrrübe, die immer weiter vor der Nase gehalten wird, aber man kann sie nie erreichen.
Ja, ich glaube, es ist jetzt nicht mein Job unbedingt, die Politik der Kanzlerin zu verteidigen als Opposition, weil ich ja auch viele Punkte da scharf kritisiere, wo sie einfach Unterlassungssünden haben, weil, wie gesagt, die wirken ja immer so energisch und konsequent, aber das sind sie nur gegen einen bestimmten Teil. Aber jetzt zu diesen 35 und zu den 50, ich will mal sagen, eins müssen wir schon wissen, dass die Mutationen nochmal das Spiel verändert haben. Also ich habe mich da auch in den letzten Tagen nochmal unterhalten mit Wissenschaftlerin und habe immer wieder gehört, dass wir jetzt schon, das ist eine tickende Zeitbombe. Wir haben gerade einen Wettlauf zwischen Impfen der Leute und wann entsteht eine Mutation, die gegen alle Impfstoffe immun ist. Das ist eine tickende Zeitbombe und vor dem Hintergrund will ich einen Punkt mal ansprechen, wo ich finde, diese Runde gestern nichts, aber auch nichts geliefert hat. Wir müssen endlich bewirken, dass mehr Impfstoff hergestellt wird. Und es gibt ein Hindernis dafür, das sind die Patente auf Impfstoffe, weil wenn die freigegeben werden würden, diese Impfstoffe, also diese Patente, Lizenzen, dann könnte auch in anderen Produktionsstätten mehr hergestellt werden. Dann könnten wir die Leute schneller durchimpfen und hätten einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den Mutationen des Virus.
Ja, interessanterweise haben die Mutterländer des Kapitalismus, Großbritannien und USA, das auch mit den Lizenzen ganz gut hinbekommen. Also vielleicht liegen die Versäumnisse da eher woanders.
Na, das ist schon eine absolute Hemmung, die die Bundesregierung, aber auch die EU-Kommission hat, gegenüber den Pharmakonzernen auf Freigabe der Patente zu drängen. USA und Großbritannien haben ja auch nochmal einen anderen Weg da eingeschlagen. Aber ich will nur nochmal sagen, weil manche sagen, oh, das könnt ihr doch nicht tun, ihr könnt doch nicht ran an die Patente, das ist doch Privateigentum an medizinischem Wissen. Also, wer Millionen Menschen monatelang in den Lockdown schicken kann, muss auch in der Lage sein, Patente in den Lockdown zu schicken und sie quasi einmal auszusetzen. Ich meine, Patente, wenn jemand einen Sommerhit schreibt oder wenn jemand was technisch Neues empfindet, okay, alles gut. Aber hier bedeuten gerade Patente, dass mit unser aller Gesundheit quasi gespielt wird und deswegen müssen die in Lockdown die Patente, damit für uns der Lockdown irgendwann wieder enden kann und das auch nachhaltig.
Katja Kepping, die Linken-Chefin, sagt das im Deutschlandfunk Kultur. Und über all das, über das wir sprechen, hat auch der Bundestag debattiert heute Vormittag. Wie, das hören Sie gleich. Sie hören Deutschlandfunk Kultur, der Tag heute mit der Bundesvorsitzenden der Linken, Katja Kipping. Und das sei an dieser Stelle erwähnt, weil es sicher nochmal andere Perspektiven aufmacht bei unserem nächsten Thema. Mutter einer 9-jährigen Tochter, bin ich richtig informiert?
Genau.
Frau Kipping, wie gut sind Sie als Lehrerin im Homeschooling?
Das hängt ein bisschen davon ab, wie groß mein Pensum ist, was ich nebenbei im Homeoffice zu machen habe. Nein, also ich bin ja in einer, würde ich nur sagen, sehr privilegierten Situation. Ich habe nur ein Kind und mein Mann und ich, wir teilen uns rein. Und wenn mal beide gar nicht können, haben wir noch zwei Großmütter, die wir zur Not mit Skype mal für eine Stunde Kunst- oder Matheunterricht dazuschalten können. Ich frage mich dann immer, wie schaffen das eigentlich Alleinerziehende mit 2 oder 3 Kindern, was das anbelangt. Ich habe das neulich mal auch so im Artikel verarbeiten müssen, weil ich würde sagen, so ein Tag Homeoffice und Homeschooling zusammen, das ist echt eine emotionale Achterbahn von zauberhaften Glücksmomenten, wo mir das Herz übergeht, weil es so eine schöne Dynamik gibt hin zu absoluten Stress, sozusagen, und dann, wenn es gerade bei mir in einer Videokonferenz problematisch wird und just in dem Moment das Kind an der Mathefront ein Problem hat und meine Stimmung schlecht wird, bei ihr die Stimmung schlecht wird und dann mal eine Türe knallt, das ist so dieser ganz normale Wahnsinn, ja. Und wie gesagt, das ist noch in einer sehr mit nur einem Kind Situation.
Ja, Frau Kipping, ich höre zu, kann sehr gut nachvollziehen, was Sie sagen, und ich glaube, das können viele in diesem Lande, die uns zuhören, auch die uns jetzt nicht gerade zuhören und die natürlich deswegen auch ganz besonders auf das geschaut haben gestern, was da stattgefunden hat, die Runde der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin, die Frage der Schulöffnung, die ja irgendwie nie so direkt daran hing, aber irgendwie doch. Jetzt hat man da die Entscheidung getroffen, weil man sich nicht einigen konnte. Schulöffnung ist letztendlich Entscheidung der Länder. Ist das klug? Ist das falsch?
Ach ja, ich bin ja, also vor Corona habe ich ja wirklich immer den Föderalismus verteidigt und so, wenn es da schon so Kritiken gab, weil ich finde, es gibt einen guten Grund, warum wir gewisse Aufgaben in Länderhoheit gegeben haben. Aber ich merke auch eins, dass es zunehmend Irritation und Unverständnis gibt, wenn die Regeln in den Bundesländern zu unterschiedlich sind. Also das, naja, es ist jetzt so, das stimmt, dass die Bundesländer das im Zweifelsfall auch alleine entscheiden können. Aber ich glaube, dass da mehr Übersichtlichkeit und Einheitlichkeit eher die Akzeptanz der Maßnahmen erhöhen würde.
Schulen und Kinder und Kitas zuerst, das heißt es ja immer wieder, selbst der Bundespräsident hat sich dazu geäußert vor einigen Tagen, wie dringend und drängend das ist. Das zeigt auch eine aktuelle Studie aus Hamburg. Die hat sich genauer angeschaut, wie sich der Lockdown, also der neue jetzt seit Dezember, auf die Kinder ausgewirkt hat, nämlich, das fasst uns Busa Thiam zusammen, nämlich so.
Fast jedes dritte Kind ist psychisch auffällig. Das zeigt eine Studie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf, die gestern vorgestellt wurde. Bei der zweiten Befragung, der sogenannten COPSI-Studie, die bundesweit erste ihrer Art, haben vor allem Sorgen und Ängste nochmal zugenommen. Im Zentrum der Untersuchung standen 7- bis 17-Jährige, die von Mitte Dezember bis Mitte Januar durchgeführt wurde und bei der mehr als 1000 Kinder und Jugendliche und mehr als 1600 Eltern an einer Online-Befragung mithilfe eines Fragebogens teilgenommen haben. Ulrike Ravens-Sieberer, Forschungsgruppenleiterin der Studie, sagt:
Wir hatten gedacht, dass eigentlich die Kinder adaptieren, also dass sie sich daran gewöhnen, was passiert. Und wir sehen jetzt, dass das eigentlich nicht der Fall ist, dass sie uns in vielen Bereichen sagen, dass sie sich mehr belastet fühlen als noch im Frühjahr 2020.
Konkret heißt das, in der ersten Corona-Welle haben 34% der Kinder und Jugendlichen über Niedergeschlagenheit geklagt, in der zweiten sind es 43%. Bei Kopfschmerzen ist der Wert von 40% auf 46% gestiegen und auch Bauchschmerzen haben von 31% auf jetzt 36% zugelegt. Zusätzliches Problem: Die Ernährung ist ungesünder, der Konsum von Süßigkeiten hat zugenommen, viele Kinder treiben zudem keinen Sport mehr und es gibt einen Anstieg beim Medienkonsum, was aber auch mit Homeschooling zusammenhängt. Vor allem Kinder aus sozial benachteiligten Familien sind besonders häufig betroffen, da ihnen die Unterstützung der Eltern fehlt. Kinder, die zu Hause unterstützt und aufgefangen werden, kommen besser durch die Krise. Aber auch je länger die Krise andauert, desto mehr leiden auch die Eltern. Im Frühjahr haben sich 69% der Eltern stark belastet gefühlt, jetzt liegt die Quote bei 83%. Die Wissenschaftlerin betont, sie wolle die Ergebnisse der Befragung nicht überdramatisieren, denn nicht jede psychische Auffälligkeit wird zur psychischen Störung. Aber wir müssen sie sehr ernst nehmen.
Tja, die Frage heute ist einmal mehr, nimmt die Politik diese Warnsignale ernst genug, Frau Köpping?
Dass so lange und so stark auch um die Frage Schul- und Kita-Öffnung gerungen wird, zeigt ja schon, dass das, glaube ich, jeder auf dem Schirm hat. Und ich merke das selber, bei diesem Thema habe ich wirklich, also bin ich selber total hin und her gerissen, weil aus Infektionsschutzgründen muss man sagen, wenn die Schulen wieder überall aufmachen, egal wie gut die Sicherheitskonzepte sind, wird es zu mehr Infektionen wiederkommen. Zugleich weiß ich sozialpolitisch, dass das die Hölle ist, die Schulschließung.
Und wie offen muss man das dann auch kommunizieren? Ich glaube, es ist mittlerweile ja eine echte Güterabwägung. Natürlich sind die Schulen, Sie haben es gesagt, mit Präsenzbetrieb Orte, an denen sich mehr Viren verbreiten können. Aber müssen wir dieses Risiko nicht in Kauf nehmen und das dann auch offen benennen? Also für die Kleinen und im Zweifel dann gegen die Alten.
Naja, also ganz so einfach ist es ja nicht, dass Corona nur die Alten betrifft. Gibt ja auch Berichte von Kindern, die daran schwer erkrankt sind und noch lange Folgeschäden haben. Wir wissen auch noch nicht, was es bei Kindern, die daran mal erkrankt sind, später noch in der Entwicklung für Folgeschäden gibt. Es gibt Folgeschäden bei Menschen mit 40, die das hatten. Gibt auch Berichte von 40-Jährigen, die schon daran verstorben sind und so. Also ganz so einfach ist es jetzt nicht nur so ein Jung-Alt-Konflikt. Aber in der Tat, das ist hier eine Abwägungssache. Ich würde mal, auch nachdem ich jetzt mich nochmal mit der Bundesschülerkonferenz darüber gesprochen habe und mir die Studie angeschaut habe, sagen, es gibt jetzt, sag ich mal, drei Gruppen, wo man nicht mehr länger warten kann. Also erstens, das sind die Abschulklassen, die dieses Jahr aufhören. Ich meine, es gäbe eine Möglichkeit, wenn man jetzt irgendwie sagt, okay, wir alle wissen, dass dieses Jahr ein Einschnitt war und jetzt macht man einfach ein Jahr länger Schule, aber das geht nicht, weil wir haben ja gar nicht die Lehrkräfte, um einen weiteren Jahrgang aufzufangen. Also müssen die irgendwie ihren Abschluss dieses Jahr machen. Das heißt, da muss es jetzt eine Öffnung geben, glaube ich, für diese Klassen. Und das muss dann auch bundesweit einheitlich sein, sonst gibt es nämlich Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern. Dann würde ich sagen, die Erstklässler, die noch nicht selbstständig lesen können und die noch nie so einen richtigen Regelschulbetrieb hatten, also noch gar nicht auch die Selbstorganisation haben können. Und dann gibt es eine dritte Gruppe, also all diejenigen, wo es ohnehin schon einen besonderen Förderbedarf gab, wo es mal Kontakt mit der Jugendhilfe gab, wo es Sorge wegen häuslicher Gewalt gab oder wo einfach Deutsch zum Beispiel nicht die Muttersprache ist und die ein anderes Umfeld brauchen, um in der Deutsch als Sprache einfach sich alltäglich zu bewegen. Für die müsste es eine Öffnung geben. Und damit man das mit einem hohen Infektionsschutz macht, gibt es, glaube ich, nur eine Lösung. Die Gurgeltests müssen massiv in der Produktion nach oben gefahren werden und sollten dann täglich zum Einsatz kommen. Damit das passiert, muss aber die Bundesregierung, glaube ich, auch Mut zur eingreifenden Wirtschaftspolitik haben und jetzt auch dafür Sorge tragen, dass die Tests entsprechend hochgefahren werden.
Frau Köpping, Sie waren heute Vormittag im Plenarsaal zur Regierungserklärung der Bundeskanzlerin. Nach den Beschlüssen vom Abend, also der Verlängerung des Lockdowns, hat sich denn die Regierung gut erklärt? Ich stelle diese Frage und ahne, dass ich natürlich von einer Oppositionspolitikerin kaum eine wohlmeinende Antwort kriegen kann an dieser Stelle.
Ja, als Oppositionspolitikerin ist es schwer, jetzt in die Rolle einer neutralen Korrespondentin zu schlüpfen, was das anbelangt. Ich meine, das Problem ist, glaube ich, weniger, inwieweit man das erklärt hat, sondern was mir aufgefallen ist, dass halt also auch die Regierung wieder in ihrem Erklärungsmuster, vor allen Dingen Merkel, darin gefangen war, als ob das nur so ein Hin- und Hergeziehe gäbe zwischen, ich habe das ja schon mal am Anfang der Sendung gesagt, ich habe gesagt, das Gefühl, die gesamte Debatte darum ist so ein Tauziehen zwischen, wir machen möglichst weiter so wie bisher und jetzt schnell öffnen. Und ich würde sagen, meine größte Kritik war gar nicht daran, was sie wie begründet hat, sondern meine Kritik betrifft all die Dinge, die sie nicht angesprochen hat.
Nämlich welche?
Also ich finde ja, es geht nicht nur darum, ob einfach so weitermachen, sondern darum, wie man es richtig machen könnte. Und richtig machen heißt eben auch, dass man nochmal schaut, wo können wir weiter was für einen Infektionsschutz tun, damit wir schneller wirklich nachhaltig öffnen können. Und das heißt zum Beispiel Massenunterkünfte, die Hotspots sind, aufgrund der räumlichen Nähe durch dezentrale Unterbringung zu ersetzen. Stehen ja auch gerade genügend Hostels und Hotels frei, wo man Räume anmieten kann. Zweitens hieße das halt in den Frachtzentren, zum Beispiel von Amazon, aber auch in großen Fabrikhallen nochmal viel stärker konsequenten Infektionsschutz durchzusetzen, das auch mit Strafzahlungen und unangekündigten Kontrollen durchzusetzen. Und drittens heißt es natürlich, dass man das Potenzial von Schnelltests und Luftfiltern ganz deutlich ausbauen muss und nutzen muss. Und dazu braucht es von staatlicher Seite einfach massiv Investitionen und Förderprogramme, damit einfach die Produktion hochgefahren wird. Also selbst so ein Corona-Leugner wie Donald Trump, zu dem ich wirklich nichts Gutes zu sagen kann, hat in den USA dann einfach mal per Anweisung durchgesetzt, dass mehr Beatmungsgeräte hergestellt werden. Jetzt in Deutschland scheitert es vielleicht weniger an Beatmungsgeräten als an mehr Pflegekräften im Pflegebereich. Aber man hätte ja zum Beispiel die Produktion von Luftfiltern und Schnelltests einfach befeuern können, als mit den Mitteln der Bundesregierung.
Ja, okay, gut, das ist jetzt die bundespolitische Seite. Jetzt wissen wir, da sitzt die Bundeskanzlerin als eine von 17 und 16 Ministerpräsidenten und Länderchefin, unter anderem ja auch Bundesländer, Thüringen ist schon erwähnt, da führt die Linke sogar die Regierung, in anderen regiert sie mit. Man könnte ja sagen, in dieser Runde könnte dann diese Intelligenz oder diese Maßnahmen, die sie da einfordern, zum Beispiel auch von dort kommen, kam ja offenbar auch nicht.
Na gut, was jetzt finde ich natürlich nicht geht, ist, dass man sagt, ein Ministerpräsident soll dann sozusagen die Arbeit der Opposition machen, weil der hat ja
sie hatten dann noch Berlin und Bremen, jetzt habe ich ja ihre Regierungsbeteiligung genannt. Ne? Ist ja immerhin schon mal, ich glaube, mehr als die FDP.
Genau, das stimmt. Darauf kann man ja auch immer verweisen, zumal wir in Bremen zum Beispiel mit gutem Beispiel vorangegangen sind und als eines der ersten Bundesländer dafür Sorge getragen haben, das Tragen von FFP2-Masken bei den Ärmsten nicht daran scheitert, dass sie sich das nicht leisten können, sondern dass die allen zur Verfügung gestellt werden, was jetzt nach, was dann ja auch bundesweit nachgeahmt wurde, also wo wir ein positives Beispiel gesetzt haben. Und in Thüringen, Bodo Ramelow hat ja einen Orientierungsplan vorgeschlagen, wie man daran geht, das zumindest eine längerfristige Perspektive aufmacht. Aber klar, zuallererst mache ich jetzt hier natürlich stark, was man auf Bundesebene anders machen kann. Ich will noch mal eins sagen, die Förderung von Luftfiltern erfordert die Lenkungsmöglichkeiten der Bundesregierung.
Ich will auch nicht dieses Spielchen hier machen, was haben Sie alles versäumt. Das ist ja auch manchmal hinfällig, vor allem auch in dieser Situation, was ich eigentlich damit deutlich machen will. Ganz viele wissen in dieser Situation eigentlich gar nicht, was sind die richtigen Schritte, was müsste man machen, was kann man machen, was kann man schnell machen. Ich würde noch mal gerne kurz mit Ihnen auf diese Frage des Entscheidungsmodus kommen. Wir haben jetzt wieder einmal, ich habe die Zählung vergessen, wie häufig jetzt diese Runde zusammengekommen ist, die 16 plus 1. Das erinnert mich so ein bisschen an, ich habe so den Eindruck, da ist so die schlechte Angewohnheit der europäischen Politik auf die deutsche Politik übergewandert. Also dieser Gipfellogik, stundenlang sitzen, zum Teil bis spät in den Abend, in die Nacht, um dann Ergebnisse zu präsentieren, die Sie dann in den Parlamenten eigentlich nur noch mitgeteilt kriegen und dann als Opposition ihre Kritik äußern können. Spinne ich jetzt zu sehr, wenn ich mir mal so ein Modell vorstelle, alles, was Sie da gerade angesprochen haben, dass die Parlamente zuerst diskutieren, Alternativen präsentieren und dann im Prinzip Vorentscheidungen treffen und vielleicht die Regierung sich nur noch um die Details kümmern der Umsetzung?
Wir haben ja genau aus dem Grund, es klingt auch immer wie gesagt, es muss eine Parlamentsbeteiligung geben. Gar nicht, weil man jetzt immer nur was rummeckern will, sondern weil natürlich, ich würde jetzt mal sagen, auch die Opposition hat gute Ideen. Ich nenne jetzt bloß mal zwei von unserer Seite. Wir hatten, als es draußen noch warm war, einen Fahrplan für einen Corona-Winter unterbreitet, wo wir gesagt haben, Mensch, wenn die Leute sich nicht mehr so oft draußen treffen können, müssen sie sich mehr drinnen treffen. Was kann man da vorausschauend jetzt noch machen, damit man auch soziales Leben bei hohem Infektionsschutz ermöglichen kann? Oder im April vor letzten Jahr haben wir schon gesagt, es braucht einen Corona-Zuschlag für die Ärmsten. Ja, die Regierung hat jetzt 10 Monate gebraucht, bis sie einen einmaligen Corona-Zuschlag für die Ärmsten verabschiedet. Also das wären ja alles, wenn man da ein ordentliches Parlamentsbeteiligungsverfahren gehabt hätte, die Möglichkeit gewesen, dass man viel stärker Ideen der Opposition aufgreift. Parlamentsbeteiligung alleine garantiert das noch nicht, weil es kann ja trotzdem Regierungsmehrheiten geben, die sagen, ach nee, wir ignorieren einfach, was an guten Ideen kommt. Aber es erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass da nochmal mehr Ideen reinkommen.
Aber es kann ja auch durchaus mal sein, dass da die Mehrheiten gar nicht so klar sind. Also haben Sie zum Beispiel heute auch in der Debatte Vorschläge gehört oder Kritikpunkte beispielsweise von anderen Oppositionsparteien, von der FDP, die sich da ja sehr prononciert zeigt, wo Sie auch sagen würden, ja, bedenkenswert? Sie können auch Nein sagen, also wenn Sie nichts gehört haben.
Ich finde seine Herangehensweise nicht so richtig. Ich habe ihn ja auch bewusst gesagt, dass ich glaube, er gehört eher zur Lockerungslobby. Aber er hat natürlich zwei Dinge genannt, aber das fand halt, dass man Luftfilter und Schnelltests stärker in Einsatz bringen muss, aber das war auch schon bereits Bestandteil unseres Fahrplans für den Winter. Aber da gibt es schon einen Punkt zu sagen, auch für die Zeit, wenn wir dann wieder öffnen, werden wir auf Infektionsschutz achten müssen und da muss man technische Möglichkeiten ausschöpfen, damit wir wieder bei hohem Infektionsschutz das soziale Leben in all seiner Vielfalt und Nähe wirklich genießen können.
Katja Kipping sagt das im Deutschlandfunk Kultur. Sie an Deutschlandfunk Kultur. Ja, was ist heute noch auf der Agenda? Vornamen und was sie uns sagen. Es gibt eine aktuelle Untersuchung einer Jobplattform mit einer recht einfachen Frage. Wie heißen Chefs eigentlich mit Vornamen? Ergebnis: Andreas, Michael, Christian, Thomas und Alexander. Da haben sie die Top 5. Die Datenbasis, die ist recht breit. Fast 320.000 Unternehmen hat man mit Hilfe des Handelsregisters durchforstet. Also die ersten 8 Plätze Männernamen. Über Platz 9 sprechen wir gleich. Das ist noch ganz interessant. Also starker Männerüberschuss und auch die Namen zeigen ja, das ist eine gewisse kulturelle Homogenität. Katja Kipping, Parteichefin der Linken, heute mein Gast hier. Ich schätze, das überrascht Sie nicht.
Also ich weiß jetzt nicht, ob ich die 8 Namen alle richtig getippt hätte, aber dass es eher männlich ist und dass es eher eine gewisse kulturelle Homogenität gibt, das überrascht mich jetzt nicht, nein.
Darf ich Ihnen mal verraten, was auf Platz 9 steht?
Ja, jetzt bin ich total gespannt.
Es ist nämlich nicht nur der erste Frauenname, der sich da findet, sondern auch Ihr Name, Katja. Also.
Ach Mensch.
Aber in gewisser Weise ist das natürlich auch Ausdruck eines Zeitgeistes. Also Sie sind 1978 geboren. Viele, die heute in Chefpositionen sind, die wurden Ende der 60er, in den 70ern, vielleicht früher 80er geboren. Da gab es natürlich Modenamen, wie zu jeder Zeit es die gibt. Und die liest man heute ab.
Ja, in der Tat. Ich habe mich auch gerade erinnert, dass in meiner Schule es irgendwie 5 Katjas gab zu Hochzeiten. Also das war damals zumindest in Dresden, so in meinem Jahrgang, glaube ich, ein ganz beliebter Name. Ja, ich meine, wir kennen das ja schon lange. Das kennt man, wenn man sich mit Elitenforschung auseinandersetzt, was soziale Spaltung anbelangt, aber auch Fragen von Geschlechtern, dass sie natürlich immer wieder Eliten selber reproduzieren. Jetzt wäre ja gegen die Vornamen an sich nichts einzuwenden. Ja, man gönnt ja jedem Andreas und jedem Michael seinen Führungsposten. Das Problem ist halt, wie viele dann hinten runterfallen. Also wie viele Evas, Annas sozusagen dann nicht zum Zuge kommen. Das ist, glaube ich, eher das Problem.
Mhm. Aber ist das nicht eine Sache, deswegen meinte ich das auch mit dem Zeitgeist, die sich ganz selbstverständlich verändern wird? Also wenn wir über eine Führungsriege in 10, 20 Jahren sprechen, dass da ganz selbstverständlich die postmigrantische Gesellschaft ablesbar sein wird, dass da sehr viel selbstverständlicher fast gleich viele oder gleich viele Frauennamen auftauchen werden.
Sie meinen, dass wir dann mehr Namen wie Gökay, Efrem, Nima und so weiter haben? Ja, das schön wäre es, wenn das ganz selbstverständlich passieren würde. Ich glaube, ganz so einfach ist es nicht, weil zum einen, also ich habe mich jetzt mehr als Sozialpolitikerin natürlich erstmal damit beschäftigt, inwieweit sich soziale Gruppen wieder reproduzieren. Und da kann man schon sagen, auf jeder Bildungsstufe, das beginnt bei der Grundschule, sind diejenigen, die vom Elternhaus mehr und Kapital, also Bildungskapital wie finanzielles Kapital mitbekommen, werden deutlich bevorteilt. Und Aufgabe von allen öffentlichen Institutionen müsste eigentlich sein, dieses unterschiedliche Kapital auszugleichen. Dazu ist aber unser Bildungssystem bisher überhaupt nicht ausreichend in der Lage. So, und das setzt sich dann fort bis zum Studium. Und insofern muss man da, glaube ich, schon mit ein paar Maßnahmen dagegen steuern. Mhm. Also ein Hilfsmittel ist wahrscheinlich bei Bewerbung, dass man eher auf anonymisiertes Bewerbungsverfahren setzt, weil offensichtlich gibt es eine Tendenz, dass Eliten und Chefs eher Leute aussuchen, die ihnen selber ähneln. Und das ist dann nicht einfach eine Frage der Kompetenz, weil ja manche tun so, naja, ist ja egal, wo die Leute herkommen, was sie für ein Geschlecht haben, Hauptsache sie sind kompetent. Nur weil die Andreas und Michaels jetzt diese Posten inhaben, heißt das ja nicht, dass die Gökays und die Evas irgendwie weniger kompetent sind, sondern dass die nicht so in diesen Netzwerken drin sind, die halt offensichtlich auch entscheidend sind, um in Spitzenämter zu kommen.
Ja, aber diese Tendenz, die ist ja vielleicht auch nur allzu menschlich, dass man sich mit Menschen umgibt, die ähnlich ticken, die einem ähnlich sind, die vielleicht auch das Gleiche wollen. Ich meine, Sie sind Parteichefin, Sie wollen in der Linken ja auch nicht mit Markus Söder zusammen an einem Tisch sitzen, oder?
Ich finde erstmal, sich für eine politische Richtung zu entscheiden und die Frage, wo man herkommt, sind zwei unterschiedliche Sachen, weil das eine ist eine bewusste Entscheidung, für welche Partei ich mich entscheide. Zweitens, ich finde, es ist eigentlich eine schlechte Personalpolitik, wenn man sich nur Leute aussucht, die einem gleichen. Ich habe da eher mal Wert drauf gelegt, sehr unterschiedlich und vielfältige Teams zu haben, wo es ein Verständnis geben muss, dass man bis zuletzt sich widersprechen kann und gegenseitig am Widerspruch wachsen kann und dann, wenn aber eine Entscheidung getroffen ist, sie auch gemeinsam loyal zu vertreten. Aber das ist jetzt eine andere Dimension. Ich würde schon sagen, bei der Personalpolitik, also für einen Freundeskreis muss jeder für sich selber beantworten, aber wenn es um Personalpolitik geht, gerade um öffentliche Ämter, darf das nicht das entscheidende Kriterium sein.
Katja Kipping mit ihrem Vornamen immerhin auf Platz 9. Meine wurde nicht mal gelistet, aber gut, so ungerecht kann die Welt sein. Sie hören Deutschlandfunk Kultur zu Gast, heute die linken Politikerin und Dresdnerin Katja Kipping. Dresden steht kurz vor dem Jahrestag der Bombardierung, die am 13. Februar 1945 begann, als durch amerikanische und englische Bomber weite Teile der Stadt zerstört wurden. Wohl bis zu 25.000 Menschen sind damals ums Leben gekommen. Daran wird seit Jahren immer wieder friedlich erinnert, auch im Wissen darum, dass dies in einem Krieg geschah, der von Deutschland heraufbeschworen wurde. Seit den 90ern war und ist es aber auch immer wieder ein Anlass für Rechtsextreme gewesen, aufzumarschieren. Frau Kipping, Sie haben sich immer wieder engagiert dagegen gestellt mit vielen Dresdnerinnen und Dresdnern. Was ist denn dieses Jahr zu erwarten?
Dieses Jahr wird es eher Corona-bedingt eher ruhig ablaufen. Es gibt zwar von offizieller Stadtseite ein kleines Ritual. Wir, ansonsten war ja für viele Dresdnerinnen entscheidend, so eine Menschenkette, die wird diesmal nur digital und virtuell stattfinden, weil man konnte Fotos einschicken, die dann an Häuser rangeworfen werden. Da habe ich mich auch dran beteiligt. Dann gibt es wieder wohl angemeldet von einer kleinen Nazi-Truppe etwas. Hoffen, dass es eher eine kleinere Sache wird. Will zu Letzterem was sagen, weil ich weiß, auch aus den Erzählungen noch von meiner Großmutter, dass natürlich der 13. Februar für Dresden schon auch ein Tag war zum Gedenken der Trauer, der Erinnerung. Und ich fand es immer erschreckend, wie dieses Gedenken instrumentalisiert wurde von Nazi-Strukturen für ihre Form der Geschichtsklitterung. Mhm. Also wurde ja dann immer damit verbunden, die Verbrechen wie Holocaust sofort zu relativieren und so weiter. Und jahrelang war Dresden dann Aufmarschgebiet irgendwie für einen großen Aufmarsch. Und das haben wir zum Glück, muss man sagen, aus der Zivilgesellschaft heraus mit antifaschistischen Gruppen zusammen verhindert, indem man halt wirklich mit Dresden nazifrei sich denen in den Weg gestellt hat. Und das hatte letztlich Erfolg und hat dazu geführt, dass der europaweit größte Nazi-Aufmarsch in Dresden beendet ist und jetzt eher nur noch so kleinere Erscheinungen gibt.
Also mehr als eine Corona-bedingte Ruhe, würden Sie sagen. Dresden ist ja ein Ort, auf den wir häufiger aus der ganzen Republik geschaut haben in den letzten Jahren. Da gab es Pegida, da gab es auch die Debatten um den Schriftsteller Uwe Tellkamp. Ist Ihre Stadtgesellschaft da wieder etwas zusammengekommen oder spüren Sie da noch große Verwerfungen und Spaltungen?
Natürlich gehen in verschiedenen Fragen auch da Risse durch die Stadt. Ja, das will ich gar nicht wegreden. Ich kann ja nur mal sagen, was mir immer sehr wichtig war, dass man zum einen deutlich macht, es gibt für einen Teil der Dresdner ein Bedürfnis zu einem Gedenken und das muss verhindert werden, dass das instrumentalisiert wird durch braune Kräfte. Und zum anderen ist natürlich der Tag heute, geht es ja weniger um individuelle Schuld mit Blick auf die Vergangenheit. Aber ich würde sagen, es geht schon um eine kollektive gemeinsame Verantwortung, dass sich sowas nicht wiederholt. Also insofern muss der 13. Februar heute nicht nur ein Tag für einen Blick zurück sein, sondern um nach vorne zu schauen und uns daran zu erinnern, was für einen Schaden Militarisierung und Faschismus anrichten können, um sich dem immer wieder in den Weg zu stellen. Also auch eine Ermutigung, ganz klar, sich Faschismus in den Weg zu stellen, aber auch wie wichtig es ist, eher auf Entspannungspolitik zu setzen, anstatt sozusagen auf Militarisierung.
Die Linken-Vorsitzende Katja Kipping. Eine Frage habe ich gleich noch an Sie. Katja Kipping, Bundestagsabgeordnete und Parteichefin der Linken, war mein Gast in dieser Stunde. Frau Kipping, ich tue jetzt etwas ganz kurz und schmerzlos, was Ihrer Partei nicht so gut gelingt. Ich verabschiede mich von Ihnen. Sie hätten ja gerne schon seit einigen Monaten den Parteivorsitz abgegeben. Das hat bisher nicht geklappt. Wir wissen natürlich, warum. Corona hat bisher keinen Parteitag zugelassen. Haben Sie langsam genug?
Nee, das ist nicht genug. Es ist eher, sag ich mal, die Neugier auf ein neues Kapitel und das Wissen, dass ganz tolle, sozusagen, zwei Frauen in den Startlöchern stehen. Ich will mal so sagen, in der Tat, wir hätten uns eine Staffelstabübergabe etwas früher gewünscht, aber nun ist es so. Es hat jetzt auch diesen Effekt gehabt, dass ich gestern bei einer Veranstaltung mit 43 Jahren als inzwischen mittlerweile dienstälteste Parteivorsitzende vorgestellt wurde. Da musste ich dann auch etwas schmunzeln. Aber diese Zeitspanne endet in 2,5 Wochen und dann findet die Staffelstabübergabe statt. Wenn ich hoffe, an ein tolles Frauenduo aus Janine Wissler und Susanne Hennig-Welso.
Katja Kipping, dann sagen wir danke für heute. Tschüss, schön, dass Sie Zeit für uns hatten.